ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Wow, Martina, in unseren beiden kleinen Beeten auf dem Funkhausgelände geht es jetzt im Frühling ja so richtig ab. In diesem Podcast, den ihr alle zwei Wochen in der ARD Audiothek findet, da berichten wir ja regelmäßig über unsere Fortschritte im Garten und natürlich auch über unsere Misserfolge leider.
Ja, aber so richtig viel schiefgelaufen ist ja zumindest im vergangenen Jahr nicht. Unsere kleinen Misserfolge haben wir ja schon hinlänglich breitgetreten. Von daher gucken wir jetzt lieber nach vorne und lernen aus unseren Fehlern.
Breitgetreten ist das richtige Stichwort. Ich erinnere mich an so ein paar grünen Pflanzen, die waren hinterher wirklich breiter als vorher, als wir hier da mal drüber gegangen sind. So, jetzt aber erstmal zu uns.
Genau, wir müssen uns erstmal vorstellen. Vielleicht sind ja ein paar neue Alles Möhre oder was Fans dabei. Wir machen regelmäßig diesen Podcast und wir, das sind Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Und ich bin Ralf Falter, ebenfalls Redakteur beim NDR. Ja, und gemeinsam machen wir diesen, wie wir finden, interessanten Podcast, nicht wahr?
Auf jeden Fall interessant. Und normalerweise, wenn wir in unseren Beeten sind, dann sind wir zu dritt. Da ist dann immer noch unsere Claudia Heger mit dabei, unsere Gartenexpertin. Aber wir haben gedacht, heute verschaffen wir uns nur mal hier so einen kurzen Überblick. Gerade ist ja noch nicht so warm. Wir lassen dem Wetter noch ein bisschen Zeit, bevor wir hier weiter rumwerkeln. Und deshalb haben wir gesagt, Mensch, Claudia, darfst heute mal zu Hause bleiben.
Ihr hört Claudia aber trotzdem gleich. Ja, jetzt fragt ihr euch, wie geht das denn? Na, ganz einfach. Martina und ich, wir besuchen Claudia beim Bezirksverband der Kleingärtner in Hannover. Dort gibt es so einen ganz tollen Lehrgarten, den wollen wir uns mal ansehen. Und dann nehmen wir euch natürlich mit und dann gehen wir da mal durch diesen Lehrgarten. Aber nun zu unseren Beeten. Martina, was siehst du?
Kraut und Rüben. Nee, wenn man sich hier das erste Beet anguckt, ist es gerade wirklich ein bisschen durcheinander. Ne? Also es ist zur Hälfte komplett grün. Wir haben immer noch jede Menge Mangold. Der hat nochmal einen richtigen Schuss gemacht. Also die äußeren Blätter sind 30 cm lang geworden. Ich weiß gar nicht, kann man die noch essen? Ich glaube schon, solange es nicht blüht, kann man es essen. Aber ich glaube, das kriege ich auf jeden Fall eine halbe Großfamilie satt. Also Mangold wächst und gedeiht. Der alte Salat aus dem vergangenen Jahr, den wir eigentlich geerntet hatten und dann den Strunk haben stehen lassen, ist auch nochmal neu ausgetrieben. Habe ich auch schon was gegessen von. Lecker war's.
Also das ist wirklich phänomenal. Ne? Also wir haben einmal was reingebracht in diese Beete und da kommt immer wieder ein neues nach.
Scheinbar, genau. Und dann hatten wir ja auch Feldsalat. Da haben wir einiges von geerntet. Jetzt wollte ich neulich schon nochmal eine Handvoll mitnehmen, aber der ist jetzt wirklich geschossen. Heißt das so?
Peng.
Peng, er ist geschossen. Nee, er fängt jetzt tatsächlich an zu blühen, ist ganz langstielig geworden. Man erkennt ihn kaum noch als Feldsalat und jetzt ist vorbei. Ne? Vielleicht haben die Bienchen noch was davon.
Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir nicht nur an uns denken, sondern auch an die Insekten, die hier so umherfliegen. Und die Wildbienen sind ja schon seit längerem unterwegs und die Honigbienen natürlich auch. Und wenn wir Glück haben, blüht er demnächst und dann können die da vielleicht auch ein bisschen was von abhaben.
Genau, ansonsten ist unser alter Spinat aus dem Herbst auch nochmal ordentlich gewachsen. Da kann man jetzt auch noch was abernten und, naja, man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben ja schon einiges nachgesät und es wächst jetzt auch ein bisschen Beikraut hier im Beet. Also nicht zu viel wieder einfach hektisch entfernen. Vielleicht ist es doch was, was wir ausgesät haben, denn da hinten haben wir einen neuen Spinat ausgesät und ich glaube, der kommt auch schon so ganz zaghaft. Oder Ralf, hast du schon was gesehen?
Ja, wir gehen da mal näher ran und ich finde, das ist auch schon mal so ein Erfolg für uns, dass wir sagen, wir zupfen nicht einfach was raus, wenn wir nicht wissen, was es ist, sondern wir gucken mal, ob dann so ein Schildchen ist und jetzt gehen wir ein bisschen hier in die Hocke und ja, ui, doch, das ist der neue Spinat. Matador heißt der und da sind schon so ein paar Keimblättchen zu sehen. Die ganze Reihe runter. Claudia hat das ja hier ganz ordentlich eingesät, so mit Schnur und ja, ganz akkurat und toll. Ja, also das Beet sieht schon gut aus.
Wahrscheinlich können wir davon ausgehen, alles, was ordentlich in einer Reihe wächst, ist etwas, was wir auch da haben wollen.
Das hat dann nicht die Natur von alleine gemacht, sondern das haben wir oder, eigentlich doch dann Claudia da reingebracht. Und guck mal hier, so ein kleiner roter Käfer, das ist eine Feuerwanze.
Kenne ich nur von der Terrasse sonst. Nee, kenne ich auch aus Beeten. Was macht der so?
Erstmal geht er hier so quer rum, macht sich einen schönen Tag wahrscheinlich. Und ich meine mich zu erinnern, dass Feuerwanzen nicht schlimm sind. Also die räumen vielleicht da im Beet ein bisschen auf. Ich werde mal nachlesen im Internet, was es damit tatsächlich auf sich hat. Und dann können wir vielleicht mal drüber sprechen. Wenn man so ein auffälliges, kleines, vielleicht so einen halben Zentimeter großes Tierchen mit vorne so langen Antennen dran, durch das Beet wackeln sieht. So, wollen wir mal zum nächsten rübergehen? Okay, das machen wir. Die sind ja nicht weit auseinander, nur anderthalb Meter voneinander getrennt, diese beiden Beete. Und hier unsere vergessene Kartoffel aus dem letzten Jahr, die treibt schon ordentlich durch.
Genau, die sieht fast schon so aus, als könnte sie bald blühen. Nein, natürlich nicht, aber die ist schon ordentlich gewachsen, was mir hier auch sofort ins, apropos blühen, ins Auge springt. Unsere Petersilie aus dem vergangenen Jahr fängt jetzt ganz augenscheinlich an zu blühen und damit ist sie jetzt ungenießbar, ne?
Genau, das haben wir uns gut gemerkt, glaube ich, von Claudia. So eine Petersilie nur im ersten Jahr ernten und im zweiten, wenn sie dann anfängt zu blühen, bloß nicht mehr rangehen. Und das ist ja die glattblättrige Petersilie. Und dann haben wir noch eine krause Petersilie. Oh, warte, die sieht... Die geht noch, meinst du?
Also da habe ich noch keine Blüte gesehen, von daher, ich habe auch die vor ein paar Tagen noch gegessen.
Und dir geht's gut, hoffentlich.
Ich war danach sehr müde. Nee, aber ich glaube, ist okay.
Gut, ja, und hier haben wir ja auch noch unseren Thymian, den haben wir ja vor ein paar Wochen so ein bisschen ja, oben beschnitten, damit er von unten gut durchtreibt und ich finde, der macht eine gute Figur.
Wird auf jeden Fall wieder grün und wir haben hier noch eine ordentliche Reihe mit Grünzeug und das sind unsere Radieschen, unsere Markiersaat, die zeigt jetzt schon mal brav an, dass da drunter auch irgendwo Möhrchen sich verstecken, aber für die ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh.
Ja, das ist ja die Sorte Pariser Markt 4, so hieß die oder so heißt die. Und die haben wir extra ausgewählt, weil die rundlich wächst und nicht so weit in den Boden runter. Das hat nämlich folgenden Grund.
Ja, weil unser Boden sehr steinig ist und die letzten Möhrchen hatten alle unten so einen Knick, wenn sie überhaupt so lang geworden sind. Deshalb versuchen wir es diesmal mit einer flacheren Sorte.
Ja, die sahen wirklich aus wie so Hakenmöhrchen. Und Martina, guck mal, unsere Erdbeeren blühen schon.
Yes. Wir haben schon Blüten an den Erdbeeren, das heißt, wir erwarten eine gute Ernte. So, jetzt kann ich noch eine Anekdote von zu Hause erzählen. Ich habe Erdbeeren in einen Kübel gepflanzt, das habe ich von meinen Eltern mitgenommen, in der Hoffnung, dass sie mir dann auch zu Hause eine gute Ernte bescheren. Dann habe ich sie an ein sonniges Plätzchen gestellt, allerdings unter einer Kastanie. Also klingt jetzt erstmal nach einem Widerspruch, aber die Sonne scheint da so schief drauf. Und ich hatte so gedacht, das ist ein guter Platz, weil ich jetzt etwas beobachtet habe, wo die Sonne hinkommt. Nun, leider sitzen in dieser Kastanie sehr viele Tauben. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich denken, was mit meinen Erdbeeren passiert ist.
Die wurden durchgängig gut gedüngt?
Sie wurden durchgängig gut gedüngt, auch auf die Blüten. Und jetzt frage ich mich eigentlich, was mit den Erdbeeren da dran passiert, mit den Ansätzen, wenn da erstmal so ein bisschen Taubenkacke drauf ist.
Ja, ich glaube, das ist nicht ganz so optimal. Aber warte es einfach mal ab, vielleicht regelt die Natur ja auch das. So, Zwiebeln zwischen oder Knoblauch zwischen den Erdbeeren macht auch eine gute Figur. Also die Stiele ragen uns entgegen. Steckzwiebel Presto sieht auch gut aus. Also ich glaube, wir sind so voll im Lot im Moment.
Wir sind voll im Lot, alles sieht gut aus. Es fängt an zu regnen, deshalb würde ich sagen, Ralf, komm, wir fahren zu Claudia.
Das machen wir, los geht's. Und wir sind ja in wenigen Sekunden, das wisst ihr ja schon, immer dort, wo wir hinwollen. Also bis gleich.
Hallo Claudia, sonst kommst du immer zu uns, um uns an unserem Funkhausbeet zu helfen und wir haben gedacht, Mensch, wir drehen das doch mal um, wir wollen auch mal sehen, was du sonst so treibst, wenn du nicht bei uns bist. Deshalb sind wir jetzt in deinem Garten, nenne ich es mal, denn du bist auch beim Bezirksverband Hannover der Kleingärtner. Schön, dass wir mal hier sein können.
Ja, schön, dass ihr kommen konntet. Ja, es geht ja jetzt so langsam los und der Bezirksverband Hannover der Kleingärtner hat hier einen Lehr- und Schulungsgarten und der ist in erster Linie dafür da, dass Leute hier in der Fachberatung auch mal praktische Sachen lernen können. Vorwiegend natürlich den Baumschnitt und meine Funktion hier, ich bin hier Fachberaterin und seit letztem Jahr habe ich diesen Garten im Prinzip in Betreuung. Der ist über mehrere Jahre nicht richtig gepflegt worden. Jetzt muss man ein bisschen was tun und mal ein bisschen auf Vorderwand bringen. Und der ist vor über 10 Jahren mal entstanden. Und ja, ich bin hier auch noch zuständig für die Ausbildung der Fachberater. Jeder Gartenverein muss einen Fachberater haben. Und diese Fachberater, die rekrutieren sich ja praktisch aus allen Berufsgruppen. Und wer hier zum Fachberater gewählt oder ernannt wird, der muss ja nicht unbedingt Ahnung von dem Fach haben. Und damit er im Prinzip, weil der Fachberater ist nämlich derjenige, der auch Ahnung haben muss. Und deswegen bietet der Bezirksverband hier in Hannover Lehrgänge an, Grund- und Aufbaulehrgänge für Fachberater, die dann hier im Prinzip stattfinden, nebenan im Gebäude. Und diese Fachberater, die bilde ich aus seit 2011. Ja, und damit die sich hier auch mal die Praxis anschauen können, haben wir auch diesen Garten.
Ja, das sieht auf jeden Fall nach einer Menge Arbeit aus. Wir haben uns hier mal so ein bisschen umschauen. Hier sind ein paar Gemüsebeete. Ich würde sagen, die Fläche ist 4x5x so groß wie unsere, sind ein paar. Es wachsen Erdbeeren und Zwiebeln, wie bei uns auch. Unser Feldsalat sieht ähnlich aus. Der blüht jetzt nämlich mittlerweile und ist ziemlich geschossen. Und ansonsten haben wir schon beim ersten Durchgucken auch so gesehen, dass auch Radieschen schon so ganz, ganz zart rauskommen. Und wahrscheinlich hast du da auch Möhren gesetzt, ne? Oder sind es einfach nur Radieschen?
Nein, die habe ich schon gesät und zwar vor 14 Tagen, da war es also gerade mal schön warm und die Radieschen kommen halt raus, Markiersaat, ne? Die Möhren brauchen so 4 Wochen, bis die rauskommen. Ja, jedenfalls die Radieschen sind halt schneller und die zeigen mir dann praktisch die Reihe an, wenn ich da das Beikraut entfernen will, dass ich die Möhren, die noch nicht ganz raus sind, dass ich die dann nicht umhacke.
Genau, und auf den Beeten herrscht ja schon so ziemliche Ordnung, ansonsten ist es hier und da ein bisschen verwildert. Muss das so?
Nein, das muss nicht so. In der Vergangenheit war hier nicht so viel Pflege drin und wir wollen es natürlich jetzt so nach und nach wieder in die Pflege kriegen. Und wir wollen aber den Garten auch ein bisschen strukturell anders gestalten, weil als dieser Garten gestaltet wurde, das war mehr so Ziergarten und hier waren auch noch Tierställe, also Kaninchen und Hühner, die haben wir heute nicht mehr. Und das soll alles so ein bisschen anders gestaltet werden, mehr so auf Naturgarten, auf Wildblumenmischung. Wir haben vor, da vorne so eine Wildblumenwiese, eine echte, da zu gestalten. Und na, wir haben hier einen Gartenteich, den muss man also auch ein bisschen aufpeppen wieder. Aber es sind Frösche drin und man hört es bald, wenn es ein bisschen wärmer wird. Heute sind sie still, weil es kühler ist. Ja, und da soll so ein bisschen mehr Richtung Naturgarten gehen. Aber was viele nicht wissen, ist, ein echter Naturgarten ist pflegeintensiver als ein herkömmlicher Garten.
Naturgarten, Biogarten ist aufwendiger als ein normaler Garten. Was macht denn ein Biogarten aus?
Da wachsen halt sehr viele Pflanzen, die auch heimisch sind. Und die heimischen sind natürlich gegenüber unseren Exoten und auch dem Gemüse pflegeleicht. Die sind angepasst und die wachsen natürlich viel, viel kräftiger als das gezogene Gemüse oder die exotischen Pflanzen. Und die muss man natürlich schon ein bisschen im Zaum halten. Man kann also nicht sagen, ich lasse das jetzt einfach wachsen und das ist ein Biogarten. Also man sollte die Hand des Gärtners noch in einem Biogarten erkennen können, ne? Und das, deswegen ist das meistens schwieriger, das so zu arrangieren, dass es zwar fast wie Natur aussieht, aber nicht zu wild und dass man die Pflege noch erkennen kann.
Ganz toll blühen hier die Apfelbäume in dem Garten. Es sind gleich mehrere hier um uns herum. Wir hatten ja einen sehr warmen März, dann ja auch einen ganz passablen April. Dann wird es mal wieder kälter. Ja, was ist denn, wenn wir jetzt tatsächlich nochmal Frost bekommen sollten? Dann sind die Apfelblüten ja wahrscheinlich hin.
Naja, die Äpfel könnten Glück haben. Die sind nämlich jetzt schon teilweise im Verblühen und wenn die Frucht erstmal dran ist, dann ist die Frostgefahr nicht mehr da. Die Frostgefahr ist nur während der Befruchtung, also während der Blütezeit. Und das ist eigentlich schon fast vorbei, da haben wir ein bisschen Glück. Aber es gibt ja später auch noch Obst, ne? Also die Himbeeren kann es erwischen, es kann auch die Johannisbeeren noch erwischen. Und ja, da muss man dann, das muss man hinnehmen, das ist halt in der Natur so. Da hat man keinen Einfluss drauf.
Du hattest gerade gesagt, es ist jetzt wieder etwas frischer geworden, so im April. Was könnte man jetzt trotzdem rauspflanzen? Also ich habe schon Tomaten gesehen, in einem Blumenladen war es, glaube ich. Die waren schon bestimmt 20 cm groß, hatten richtig kräftige Blätter. Man sollte nicht aus diesen warmen Tagen, die wir schon hatten, schließen, dass das jetzt schon draußen funktioniert, oder?
Auf keinen Fall. Der Zeitpunkt, der für diese Pflanzen geeignet ist, ist eigentlich so aus der Vergangenheit immer, sind die Eisheiligen gewesen. Die gehen so Mitte Mai gehen die los. Ne? Am 11. Mai fängt das an und dann am Ende ist es die kalte Sophie, die dann, ich glaube, 15. 16. rum ist dann zu Ende. Da kann man sich so ein bisschen nachrichten, weil bis dahin kann es immer noch nachts leichte Fröste geben und da sind viele Blüten halt auch empfindlich und Tomaten schon gar nicht. Tomaten gehören noch nicht ins Freiland. Wer sie jetzt kauft, muss sicherstellen können, dass die irgendwo in einem Gewächshaus geschützt wachsen. Die dürfen dann auch nicht unter 5 Grad. Die mögen es dann auch nicht so kühl. Am besten, wenn man es am Zimmer Platz hat, ja, kann man es stehen lassen, aber man muss es bis zum Mitte Mai geschützt im Zimmer lassen, weil jetzt rauspflanzen, da gebe ich jede Garantie dafür, dass die das nicht durchhalten bis nach den Eisheiligen.
Wir haben ja nun in unseren Beeten da am Funkhausgelände auch schon etwas ausgesät. Den Spinat Matador war das, glaube ich. Da hatten wir Borretsch und was haben wir da noch reingebracht, Martina?
Na, wir hatten auch Karotten, wir haben die Radieschen, wir haben Erbsen gesetzt zu den Saubohnen, haben wir uns da schon angeguckt. Genau, was geht denn jetzt schon dann noch in der zweiten Runde, sage ich mal?
Ja, da gibt es einiges. Pflücksalat kann man aussehen. Man kann auch schon Salat pflanzen. Es gibt auch schon vorgezogenen Kohlrabi. Wenn man ein bisschen geschützte Ecke hat, also wo nicht so der Windröder geht, kann man durchaus schon Kohlrabi pflanzen. Die sind also nicht so kälteempfindlich. Wenn es da mal einen leichten Nachtfrost gibt, die wachsen weiter. Also das geht schon. Die kriegt man auch schon vorgezogen in den Fachmärkten, ne? Und das kann man auspflanzen. Man kann auch Schwarzwurzeln zum Beispiel gehen. Petersilie kann man schon aussehen. Einige Kräuter gehen auch. Also da gibt es Möglichkeiten, jetzt schon was zu machen. Erbsen natürlich, klar. Und jetzt auch schon die etwas empfindlicheren, die Zuckererbsen und die Palerbsen, die man also so zum Naschen hat. Die kann man jetzt auch mittlerweile aussehen, weil wenn die dann rauskommen, dann ist es schon schön warm.
Ja, das hört sich ja ganz toll an und ich fühle mich ja auch pudelwohl in diesem Garten, der natürlich um einiges größer ist als das Gebiet, das wir da bei uns auf dem Funkhaushof beackern. Da haben wir ja nur so knapp, ja, vielleicht 4-5 Quadratmeter. Hier sind es, hast du mir vorhin schon gesagt, über 1000 Quadratmeter.
Knapp 1000.
Ja, gut, wir rechnen jetzt nicht nach, ne? Obwohl hier ein Zollstock liegt. Also das würden wir ja ruckzuck hinkriegen. Aber hinten begrenzt ist dieser Garten durch ein ganz tolles, ja, so ein bisschen nordisch anmutendes Gartenhaus, ne? So rot gestrichen mit weißen Balken. Ah, das wäre doch was, im Sommer hier im Schatten zu sitzen, Martina, oder?
Ja, ich habe schon gedacht, meine Hängematte hier aufzuhängen. Claudia findet es wahrscheinlich halb gut, beziehungsweise nur, wenn ich auch das Beikraut beseitige, davor und danach.
Ja, wie gesagt, Gäste sind bei mir schon willkommen, aber wenn sie sich länger aufhalten, dann können sie auch mal ein bisschen mit anpacken.
Sehe ich ein.
Würden wir auch mal machen, denke ich mal. Aber wir würden dann auch kommen und bei der Ernte ein bisschen mithelfen vielleicht. Denn da drüben, wir gehen da mal ein Stück hin. Und Claudia hat unterwegs was Tolles entdeckt.
Ja, ich habe gesehen, dass der Rhabarber blüht. Das ist um die Zeit eigentlich ganz ungewöhnlich. Nun hat der natürlich hier einen extrem warmen Standort. Und wenn der blüht, bitte nicht mehr rangehen. Weil wenn der blüht, hat der schon Oxalsäure so viel, dass man eigentlich nicht mehr essen sollte. Weil normalerweise sagt man Rhabarber bis Johanni. Ne? Johanni. Und danach fängt er an zu blühen. Aber das habe ich noch nicht gesehen, dass der um diese Zeit, jetzt im April, dass der schon in Blüte steht. Das ist unglaublich.
Also glaubst du, dass es anderen Rhabarberpflanzen auch so gehen wird?
Es kann durchaus sein. Also da würde ich dann die Finger von lassen. Weil wenn der in Blüte geht, dann entwickelt der ziemlich viel Oxalsäure und dann ist er nicht mehr genießbar. Gerade Leute, die mit den Nieren zu tun haben, die sollten also sowieso mit Rhabarber ganz vorsichtig sein. Aber dass das jetzt schon im April ist, also das ist ungewöhnlich.
Und Fotos übrigens von diesem Garten hier, von diesem tollen, ja, ich würde fast sagen fantastischen Garten und auch von dem blühenden Rhabarber, die könnt ihr natürlich sehen bei uns im Gartenblog. Also da aufmerksam mal reingucken und da seht ihr dann den Garten des Bezirksverbands Hannover, der Kleingärtner, wie er jetzt gerade so aussieht und da wird sich natürlich auch noch einiges tun, hat Claudia ja versprochen. So, und wir sind jetzt hier, wir wollten ja gleich zu den Himbeeren gehen, aber sind hier beim Hochbeet, bei zwei Hochbeeten angekommen und das ist auch ganz toll gelöst, nämlich wie kriege ich so ein Hochbeet eigentlich hin? Und das sind einfach Europaletten, daraus bestehen diese Hochbeete, die sind hochkant gestellt, verschraubt, bisschen, glaube ich, so Folie von innen noch gegengehalten oder gegengeklebt oder geschraubt, damit das Holz nicht von innen so feucht bleibt die ganze Zeit.
Ja, also das sind ganz normale gebrauchte Europaletten. Die sind ja nicht dicht genagelt, ne? Und wenn man die hochstellt, dann würde ja die Erde zwischendurch rausfallen. Und deswegen macht man an die Außenseite von innen eine kleine Teichfolie oder sowas dran, damit die Erde praktisch in dem Hochbeet bleibt. Und das ist einfach zusammengestellt und dann praktisch an den Pfosten verschraubt. Und so kann man ganz einfach ein Hochbeet machen. Gut, das ist natürlich kein sehr haltbares Holz. Das hält vielleicht vielleicht so 5-6 Jahre durch. Man sieht hier auch schon, da ist schon so ein bisschen Verfall zu sehen. Aber da kann man auch schon ganz gut rückenschonend drauf arbeiten, weil das hat gerade so schön Arbeitshöhe. Also kann ich nur empfehlen. Da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Aber dies war einfach mal ein Versuch zu zeigen, wie man ganz einfach im Prinzip ein Hochbeet bauen kann.
Sieht ein bisschen nach Kompostkiste aus, aber es zählt ja, was drin ist.
Es ist ja im Prinzip auch ein Kompost. Es ist ein geschichteter Kompost. Ne? Im ersten Jahr ist wirklich unten grobes Holz drin, dann kommen die ganzen Staudenreste und was man so hat und dann irgendwann auch das Beikraut, was ich so rausziehe und irgendwann dann oben am Ende kommt dann praktisch, weil es unten auch immer so ein bisschen ausgekoffert wird, kommt dann die Erde gemischt mit Kompost rein und im ersten Jahr sackt das natürlich dadurch, dass unten das Lockermaterial ist, das sackt dann natürlich zusammen und dann kann man das wunderbar im nächsten Jahr nehmen, einfach ein Vlies drüber machen. Dann hat man ein Frühbeet.
So, und jetzt gucken wir mal ein Stück weiter, so einen halben Meter oder Meter. Und da sind schon ganz tolle Himbeeren hier aufgereiht. Das sind verschiedene Sorten.
Ja, das sind verschiedene Sorten. Und zwar wollen wir ja hier auch zeigen, was es so alles an Himbeeren gibt. Und diese Himbeeren sind einmal Sommerhimbeeren und einmal Herbsthimbeeren. Verschiedene Sorten, also 5 verschiedene, immer 3 von einer Sorte. Und haben unterschiedliche Reifezeiten, also die Sommerhimbeeren im Sommer, die haben natürlich den Nachteil, dass da der Himbeerkäfer reingeht. Im Herbst passiert das nicht, der fliegt im Herbst nicht. Also Herbsthimbeeren sind eher madenfrei. Ja, und dann gibt es hier auch noch Himbeeren, die nicht nur rot sind, sondern es gibt auch gelbe Früchte.
Habe ich noch nie gesehen. Ich kenne die nur in rosa-rot.
Ja, also es gibt gelbe und die gelben sind ein bisschen fruchtiger. Also die sind so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, also die haben einen ganz eigenen Geschmack.
Warum baut die niemand an, den ich kenne? Ich kenne sie nur in rosa. Ich habe auch noch nie welche gekauft.
Die gibt es. Also in Gartenfachgeschäften bekommt man sie. Man muss halt nur nachfragen. Ne? Also gelbe Himbeeren gibt es einige Sorten.
Aber auch im Supermarkt habe ich noch nie gelbe Himbeeren gesehen.
Nein, da sind die eher nicht zu finden. Also das kriegt man wirklich nur im eigenen Garten. Die Sorten kriegt man zu kaufen, also die Pflanzen kriegt man zu kaufen, ne? Aber wirklich nur, wenn man sie selber anbaut.
Jetzt kommt mir so ein Gedanke, Martina.
Mir auch.
Wir haben ja noch ein bisschen Platz auf dem Funkhausgelände neben unseren Beeten. Was meinst du, wollen wir da gelbe Himbeeren pflanzen?
Ja, und die rosanen.
Die Rosanen auch, okay. Und du hast, Claudia, gesagt Herbsthimbeeren und Sommerhimbeeren und hast auch schon den Himbeerkäfer angesprochen und dass eben die Herbsthimbeeren den Vorteil haben, dass dann möglicherweise keine Maden in den Früchten sind. Aber da gibt es noch einen ganz großen anderen Unterschied, der auch das Arbeiten mit diesen Himbeeren denjenigen stark erleichtert, die sich nicht so gut damit auskennen. Die Herbsthimbeeren werden nämlich wie geschnitten.
Die Herbsthimbeeren kann man praktisch im Herbst nach der Ernte komplett runterschneiden. Und die Sommerhimbeeren, die fruchten immer am vorjährigen Holz. Das heißt, ich muss immer das, was in diesem Jahr gewachsen ist, fürs nächste Jahr stehen lassen. Das hat dann im nächsten Jahr Früchte dran. Und es gibt ein großes Problem bei den Himbeeren. Die werden häufig von einer Krankheit befallen. Das ist eine Virusinfektion, die Rutenkrankheit. Und diese Rutenkrankheit, die bildet sich praktisch auf den unten auf den verholzten Teilen auf der Rinde. Und wenn ich die jungen Ruten vom Vorjahr stehen lassen muss, dann überwintere ich natürlich auch diesen Erreger. Und bei den Herbsthimbeeren ist das so, die schneide ich einmal komplett ab. Und da kann ich natürlich die Rutenkrankheit damit schon minimieren, also eindämmen.
Und praktisch hinter den Himbeeren, da steht Spalierobst. Und dieses Spalierobst ist so, denke ich mal, 2 Meter und hoch. Also da kann man wahrscheinlich ganz gut dann dran ernten. Und wenn es so auseinandergezogen wird, dann ist der Ertrag größer, also von der Fruchtwaage her?
Nein, das nicht. Aber so ein Spalierobst nimmt nicht viel Raum ein. Ne? Also so ein Baum wird ja schon ein bisschen größer und er beschattet natürlich auch viel. Aber so ein Spalierobst ist sehr pflegeintensiv. Also um das so in der Form zu halten, muss man ständig dran schneiden. Und auch das muss auch fachkundig passieren. Ne? Und also da kann man nicht einfach so dran rumschneiden wie an einem normalen Baum mit einer Krone, weil die Krone, irgendwann kann die sich wieder erholen. Ne? So ein Spalierobst, das hat nur so ein paar Äste. Und wenn man die nicht richtig behandelt, dann kann man da schon Schaden anrichten.
Warum sollte ich meinen Apfelbaum in ein Spalier zwängen?
Ja, weil ich nicht den Platz habe.
Ah, okay, gut. Hier stehen ja auch so auch Apfelbäume, 1,60, 1,80 hoch. Die haben kaum Äste, die sind wirklich so einzelne Stäbe quasi. Ein paar Blüten sind dran. Was ist das?
Das sind Säulenäpfel. Säulenäpfel oder auch Ballerinas genannt. Weil die schön schmal und hoch sind, das ist was für den kleinen Garten. Wer also nicht so viel Platz hat, der kann sich mehrere Bäume pflanzen. Und zwar ist es ja immer so, wenn ich einen Apfelbaum irgendwo alleine stehen habe, der braucht jemanden zum Befruchten. Er braucht mindestens einen zweiten Baum. Und bei den Äpfeln ist das sogar noch kompliziert. Nicht jede Sorte befruchtet jede andere Sorte. Also da, das ist eine Wissenschaft für sich. Und dann hat man bei den Säulenbäumen die Möglichkeit, dass man da mehrere pflanzen kann. Die sind jetzt hier ungefähr, na, ich möchte sagen, auf einen Meter auseinander. Sind ein bisschen dicht am Zaun, aber sie sollten so ungefähr 60 Zentimeter vom Zaun dann weg. Und die kann man sehr schmal halten. Das geht aber nur bei Apfel. Es gibt zwar auch Steinobst, was in Säule, also Kirschen und Zwetschgen und Pflaumen und sowas, was in Säule gehalten werden kann. Aber das ist sehr schnittintensiv und die Bäume werden größer. Diese Säulenäpfel, die sind von Natur aus, von der Unterlage schon so, dass die so schlank bleiben. Also da braucht man nicht so viel schneiden, die bleiben von alleine so schmal. Bei Steinobst ist es anders. Also eine Kirsche kriegt man nicht von alleine so in diese schmale, schlanke, hohe Form. Und die sind hier einfach nur 2 Meter hoch, weil sie nach 2 Metern abgeschnitten werden. Man kann die auch 3 Meter hoch werden lassen, bloß dann wird es mit dem Ernten ein bisschen schwierig.
Und da ist dann tatsächlich auch ja, ein gewisser Ertrag dran.
Ja, ja, also die sitzen sehr voll. Die haben halt den Nachteil, dass sie zu voll sitzen. Normalerweise ist das so, jetzt ist Bestäubung. Jetzt wird praktisch von den Blüten alles bestäubt, was nur zu bestäuben geht, weil die Natur versucht immer, das Maximum zu machen. Im Juni merkt der Baum, ich kann nicht alle Äpfel ernähren. Und dann sagt der Baum, die ich nicht ernähren kann, die schmeiße ich runter.
Der berühmte Junifall bei den Apfelbäumen.
Genau. Und bei den Säulenbäumen ist das so, die schmeißen nicht zu viel ab. Die haben immer noch zu viel dran. Diese Bäume haben natürlich nicht so viel Laub und es braucht ungefähr 20 bis 30 Blätter für einen Apfel, um einen Apfel zu ernähren. Und an diesen Blütenbüscheln, da stehen halt nachher viel zu viele Äpfel dran. Das sind manchmal 6, 7 Stück. Und der Baum kann die Äpfel nach dem Juni voll dann trotzdem nicht ernähren, weil doch immer noch zu viel dran hängt. Und deswegen macht man das so, dass man dann nach dem Junifall, das sieht man, wenn die kleinen Äpfelchen unten liegen, ne, danach kann man dann dabei gehen. Und dann holt man im Prinzip von diesen Büscheln, lässt man maximal 2 oder 3 stehen. Es ist natürlich klar, dass diese Äpfel dann auch größer werden, weil es ist ja ein Unterschied, ob der Baum aus der Blattfläche, die er zur Verfügung hat, 10 Äpfel macht oder nur 5. Er macht 10 kleine oder 5 große und da habe ich doch lieber die 5 großen. Und deswegen macht man, das ist bei den Ballerinas oder bei den Säulenbäumen, ist das wirklich notwendig, dass man die nach dem Junifall wirklich noch ausdünnt und den zu starken Behang abnimmt, um den Baum etwas zu schonen. Was nämlich sonst passieren kann, ist, dass er praktisch in diesem Jahr überarbeitet ist und im nächsten Jahr dann nicht mehr blüht, dann alterniert er. Also in einem Jahr hat er viel, im nächsten Jahr gar nichts.
Die Äpfel, die dann schon runterfallen, kann man die schon zu einem, weiß nicht, zu Apfelmus verarbeiten oder Apfelkuchen oder sind die ungenießbar?
Die sind so klein. Also die sind gerade so als Äpfel zu erkennen. Ne? Da kann man noch nichts draus machen.
Martina, guck mal hier auf den Boden. Was siehst du da?
Ich sehe Erdbeeren, die ein bisschen anders aussehen als Erdbeeren, als normale Erdbeeren.
Und zwar großflächig hier überall.
Ja, das sind Walderdbeeren oder Wilderdbeeren. Die vermehren sich sehr leicht durch Senker und wenn man da nicht ständig hinterher ist, dann gibt das ganze Flächen. Und hier ist es also eine Riesenfläche, die jetzt blüht. Und wenn der Frost nicht reingeht, dann werden wir da nachher auch Früchte ernten.
Habt ihr die hier reingesetzt oder waren die hier schon?
Nein, zum Teil werden die auch über Samen, über die Vögel verbreitet. Ne? Und die sind hier überall im Garten. Und da muss man also wirklich aufpassen. Man sieht die hinten in den Staudenbeeten da im Prinzip auch überall wachsen. Ne? Wenn man eine wachsen lässt, dann hat man, wenn man nicht aufpasst, gleich 5, 6 Stück hintereinander. Und die 5, 6 Stück machen dann auch wieder 5, 6 Stück. Und irgendwann ist die Fläche dicht. Aber die lassen sich relativ leicht entfernen. Also da kann man beigehen und dann ist das Problem beseitigt.
Und hier in den, ja, wie ich finde, sehr interessanten Hochbeeten, das sind so 6 aus Sandsteinblöcken aufgeschichtete Hochbeete. Und in dem einen, da sind auch Erdbeeren. Also an Erdbeeren mangelt es hier nicht. Und die blühen auch ganz toll. Weißt du, welche Sorte du da mal reingesetzt hast?
Nein, das kann ich nicht wissen. Das ist noch vom Vorgänger. Und ich mache es so, wenn ich irgendwo was hinpflanze bei meinen Erdbeeren, ich habe immer ein Schild dabei, damit ich auch weiß, mit welcher Sorte ich es zu tun habe. Denn wenn hier einer reinkommt und sagt, oh, die Erdbeeren schmecken lecker, was ist denn das für eine Sorte? Da muss ich natürlich auch wissen, was es für eine ist. Die sind jetzt vom Vorgänger, da weiß ich es nicht. Aber die, die ich jetzt im letzten Jahr gepflanzt habe, die haben natürlich ein Schildchen dran.
Ja, und da du das Schildchen gerade ansprichst aus Kunststoff, sind ja deine Schilder hier und uns hat eine Mail erreicht, und zwar unter der Adresse garten@ndr.de. Könnt ihr uns alles schreiben, was ihr gerne wissen wollt. Und das hat auch Karin Offe gemacht aus Sehende-Ilten, also in der Region Hannover liegt das. Und Karin hat mir oder uns geschrieben, dass sie, ja, ich fasse es mal so zusammen, nicht ganz versteht, warum wir da Plastikschildchen nehmen bei uns in den Beeten, auch am Funkhausgelände. Es gäbe doch die kleinen Holzstäbe an dem Eis immer dran, die könnte man ja in den Geschirrspüler machen und anschließend eben beschriften. Dann hat man eben dieses, ja, umweltfreundliche Holz und nicht das Plastik im Garten. Claudia, warum machen wir es mit Plastik?
Ja, für mich ist es einfach praktischer, denn ich mache das auch, wenn ich zum Beispiel Tomatenpflanzen verschenke. Ich habe ja jetzt Tomaten vorgezogen und da habe ich ein paar über und wenn ich die verschenke, dann brauche ich nur die Sorte dran zu schreiben. Und ich sage dann dazu, ist es eine Stabtomate oder eine Buschtomate. Da ist ein Wort drauf. Das ist bei diesem Schildchen auch okay. Man kann da ja auch keinen Filzstift oder so nehmen, sondern sollte dann ja auch mit Bleistift schreiben. Und das ist natürlich in einem, gerade in einem Lehrgarten oder überhaupt, wenn man zeigen will, was für Sorten man hat, ist das schwierig, auf so ein Schildchen drauf zu kriegen. Es ist nicht gut erkennbar. Und bei mir sind es drei Zeiler. Es steht vorne der botanische Name, weil ich muss die Schildchen ja im Herbst auch sortieren. Und da ist der botanische Name natürlich auch wichtig, damit ich die ordentlich einsortieren kann. Dann kommt die Gemüseart oder die Obstart und dann darunter noch die Sorte. Das heißt, ich brauche einen Dreizeiler. Und dafür ist dieses Holzschildchen einfach zu klein. Und dann noch mit Bleistift beschriftet. Das ist dann für diejenigen, die es wirklich lesen wollen, schlecht erkennbar. Und deswegen ist es einfach praktisch. Nun sind diese Schildchen allerdings aus Hartplastik. Die verwende ich jedes Jahr wieder. Da ist eine kleine Folie drauf, die wird beschriftet. Das ist so ein Beschriftungsgerät. Und da wird im Prinzip nur die Folie dann entsorgt im Müll. Und dann gibt es eine neue Folie, die ist ganz dünn. Und da kann ich das hier mehrmals verwenden. Also zum Verschenken habe ich natürlich auch diese Stäbchen aus dem Eis. Und da schreibe ich dann auch mit Bleistift dann drauf. Ne? Dafür reicht es aus, aber zum Zeigen ist es halt wirklich unpraktikabel.
Hört ihr das eigentlich? Die Vögel zwitschern hier ganz wunderbar in diesem paradiesischen Garten. Ach, die Zeit ist schon wieder so schnell rumgegangen. Wir sind schon fast wieder am Ende einer Folge angekommen. Das ist vielleicht die etwas schlechte Nachricht. Die gute lautet, es gibt natürlich noch viele weitere Folgen, die wir für euch dann aufbereiten werden. Und beim nächsten Mal, da sind Martina und ich dann erst wieder bei uns an den Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände und fahren dann ins Institut für Bienenkunde nach Celle, um uns da mal ja zu erkundigen, ja, wie können wir denn unsere Gärten oder unsere Balkone so einrichten und bepflanzen, dass sich die kleinen Wildbienen und die Honigbienen dort pudelwohl fühlen und da auch unsere ganzen Pflanzen bestäuben und dafür sorgen, dass wir dann später auch was ernten können.
Ja, und damit wir dann das nächste Mal an unseren Beeten auch ein bisschen was zu tun haben, gibt Claudia uns schon was mit. Was hast du denn für uns?
Ja, jetzt ist es Zeit, Kartoffeln zu pflanzen. Das kann man also machen. Bis sie rauskommen, ist Nachtfrostgefahr nicht mehr so groß. Aber man sollte darauf achten, wenn wirklich noch mal Frost kommt, kann man Vlies drüber machen und kann die Kartoffeln schützen, wenn sie wirklich schon rauskommen sollten. Diese hier sind schon vorgekeimt. Die waren zwar auch bei 5 Grad, aber die wollen jetzt wirklich in die Erde. Und es ist jetzt auch so die Zeit für die ersten Kartoffeln. Und die sollten ungefähr 10 cm tief in die Erde. Und dann sollte diese Rille, wo die gepflanzt werden, mit Kompost aufgefüllt werden oder mit einer aufgedüngten Erde, weil Kartoffeln brauchen sehr viel Nährstoffe.
Und diese Kartoffeln hast du hier für uns in einer Papiertüte natürlich, freundlicherweise, und separat auch nochmal verpackt, damit wir da gar nichts falsch machen. Martina, ich glaube, wir kriegen das hin, was?
Das ist ziemlich idiotinnensicher, würde ich sagen.
Also die müssen wir ja auch nochmal sagen, Kartoffeln haben sich bei uns so wohl gefühlt, da hatten wir sogar noch ein paar vergessen, die treiben jetzt da vom vergangenen Jahr nochmal aus. Also an Kartoffeln soll es uns nicht mangeln.
Ja, und die, die jetzt schon draußen sind, die sollte man natürlich, wenn Frost droht, schützen. Ne? Sonst sind die hin.
Das machen wir. Vlies haben wir parat. Also wenn es nochmal kalt wird, wir hören ja hier regelmäßig den Wetterbericht im Radio bei uns. Und dann werden wir da ganz schnell reagieren. Und ja, wenn ihr Fotos von dem Garten hier vom Bezirksverband Hannover, der Kleingärtner, sehen wollt, nochmal der Hinweis, bei uns im Gartenblog, Alles Möhre oder was, da habt ihr dann die Gelegenheit dazu. Da seht ihr noch ganz andere Fotos, nämlich die von unseren Beeten und auch noch ja ein paar Sachen, die uns zugeschickt worden sind im Laufe der, man muss schon fast sagen, Jahre, Martina.
Man muss auf jeden Fall sagen, im Laufe der Jahre.
Ja, und wenn ihr Fragen rund ums Gärtnern habt, dann nochmal die Erinnerung daran. Unsere Adresse lautet garten@ndr.de oder sendet uns eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App. Und abonniert uns auch bitte, dann wissen wir nämlich ganz genau, dass euch gefällt, was wir hier alles so machen. Denn uns gefällt es, kann man sagen, eigentlich immer, oder?
Wir kommen auf jeden Fall schön rum, sehen schöne Gärten und beschäftigen uns natürlich immer gerne mit Gemüse und anderen Pflanzen.
Und die nächste Folge dann natürlich wieder in der ARD Audiothek, Martina.
Genau, natürlich in der Audiothek. Und vielleicht hört ihr ja nicht nur Alles Möhre oder was, sondern schaut ab und zu auch mal Fernsehen. Vielleicht ja sogar die Serie Charité im Ärzten oder in der Mediathek. Und mit der vierten Staffel, da springt das Drama in das Jahr 2049, also in der Zukunft, und entwirft dabei die Vision, wie die Medizin der Zukunft aussehen könnte. Und wir empfehlen euch ja normalerweise an dieser Stelle keine Fernseh- oder Mediatheks-Serien. Und das tun wir jetzt nämlich auch nicht, denn es gibt noch einen Podcast dazu. Der Podcast Medizin von Morgen ordnet nämlich diese Vision von Charité ein. Was wird in 25 Jahren tatsächlich möglich sein? Werden wir dann 120 oder vielleicht sogar unsterblich? Sind ganz individuelle Mikrobiomtherapien vielleicht der Schlüssel zu unserer Gesundheit? Gibt es vielleicht eine Impfung gegen Krebs oder schneiden wir Erbkrankheiten dann einfach unseren Genen raus? Also ganz viele Fragen werden da beantwortet und es geht dann auch darum, welche Rolle digitale Lösungen und künstliche Intelligenz spielen. Fakt ist, die Medizinforschung macht gerade riesige Fortschritte und wie genau diese aussehen, das bespricht die Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig mit dem Arzt und Schriftsteller Eckart von Hirschhausen. Fundiert, informativ, aber auch unterhaltsam, auch in der ARD Audiothek.
Ich höre mir das auf alle Fälle an, das ist schon mal versprochen. Und dann, ja, ist es jetzt Zeit, auf Wiedersehen zu sagen, Claudia. Schönen Dank, dass wir bei dir sein durften. Ralf Alter, Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Verabschieden sich jetzt von dir, Claudia, und sagen nochmal ganz lieben Dank dafür, dass wir bei dir sein durften.
Ja, es hat auch wieder Spaß gemacht, ein bisschen was auch mal aus einer anderen Sicht zu sehen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder in den Beeten am Funkhaus.
Und da haben wir dann schon die Kartoffeln eingebuddelt.
Und die kommen wahrscheinlich schon raus.
Na, ganz so lange wird es hoffentlich nicht dauern. Ja, und wie immer am Ende wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt...
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.